da fehlt was. Ja, gerade, ich meine, schön, man hat immer dann Heimspiele, da hat man so seine gewohnten Leute um sich herum sitzen, so hinter der Spielerbank, die kennt man jetzt mittlerweile, da grüßt man sich, unterhält sich kurz mal irgendwie und das ist jetzt einfach alles nicht da.
Servus, Halli, hallo, alle da draußen, herzlich willkommen zum Bandencheck Folge 6. Heute leider ohne Jörg. Jörg kotzt gerade im Strahl, weil er hat Homeschooling zu Hause. Trotzdem habe ich mir anderen super Besuchern ins Haus geholt. Wirklich hochkarätig, ehemaliger Torwartkollege von mir, super Freund und jetzt Equipment Manager der Bietigheim Steelers, Markus Schwarzer. Markus, servus.
Ja, grüß dich. Hallo Puffy.
Mensch, freut mich, dass das geklappt hat, dass wir zwei endlich mal ein bisschen quatschen können. Wie geht's dir?
Danke, ich kann nicht klagen. Ich habe mir geht's gut. Ich bin gesund und es passt alles. Ich habe mich sehr auf diesen heutigen Tag und unser Gespräch gefreut. Es gibt's denn Besseres, wenn man sich ungezwungen über Eishockey unterhalten kann.
Ja, absolut. Ich finde es auch ganz cool, dass man mal Einblick hinter deine Arbeit bekommt. Da kommen wir nachher nur drauf. Ja. Anfangen möchte ich, wenn du nichts dagegen hast, mal mit unserer deutschen Eishockey-Liga, mit der DEL.
Spannende Entscheidung, ja.
Ja, fand ich aber ganz cool. Ich meine, 17.12. geht es los in zwei Gruppen. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Man hat doch auf die Auswärtsfahrten und so weiter ein bisschen reagiert und hat die zwei Gruppen dann eben aufgemacht. Ich finde es eine coole Geschichte. Wie siehst du das?
Absolut. Also es geht um Eishockey und es ist immer gut, wenn die DEL jetzt natürlich spielt. Sie drohte sonst so ein bisschen von der Landkarte zu verschwinden in Sportdeutschland, weil viele andere Sportarten probieren es ja. Und deswegen ist es ein absolut Top-Entscheidung und schön auch für die ganzen Spieler und Mitarbeiter der ganzen Organisation, dass die arbeiten dürfen und endlich da wieder einen Sinn sehen. Und der Modus ist komplett neu, aber gefällt mir richtig gut. Also super Ding mit der Verzahnung, dass man einmal gegen die Südgruppe, also der Süden spielt ja auch ein Spiel immer gegen den Norden und so. Finde ich einen super spannenden Modus. Bin sehr, sehr gespannt, wie da am Ende irgendwann eine Tabelle aussehen wird.
Ja, wie du sagst, es ist natürlich wichtig, dass die DEL spielt, hat natürlich auch so eine Nach-Außen-Wirkung für euch, was die DEL 2 und die anderen Ligen anbelangt. Und daher ist es wirklich wichtig und gut, dass wieder Eishockey gespielt wird. Lass uns mal auf die Gruppen eingehen. Also wir haben in der Gruppe Nord haben wir die Eisbären, wir haben die Fishtown Penguins, wir haben die DEG, die Kölner Haie, die Krefeld Pinguine. Da hat es ja
nochmal Probleme
gegeben. Ja, aber sowas von. Aber sie haben es wohl jetzt über die Bühne bekommen finanziell. Sind also auch dabei die Iserlohn Roosters und die Grizzlies Wolfsburg. Finde ich eine ziemlich ausgeglichene Gruppe. Glaube ich zumindest. Wird sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und wenn man auf die Südgruppe schaut, haben wir die Augsburger Panther, der ERC Ingolstadt, die sich ja jetzt auch verstärkt haben, da kommen wir nachher nochmal drauf, der Red Bull München, Adler Mannheim, Nürnberg Ice Tigers, Schwenninger White Wings und Straubing Tigers. Also ich finde die Gruppenauslosung, oder was heißt die Gruppenauslosung, die Gruppenzusammensetzung finde ich schon sensationell, muss ich sagen. Ich glaube, wird spannend.
Also Nord und Süd ist natürlich ein super Modus, einfach aus logistischer Sicht, deswegen hat man es ja gemacht. Das finde ich gut, dass man da auf die Vereine eingeht und ein bisschen die Kosten senkt für die ganzen Reisen. Tendenz, rein vom Namen her, das sind Nuancen, glaube ich, ist der Norden ein bisschen leichter als der Süden. Weil ich glaube, allein mit Straubing, München, Mannheim hast du absolute Schwergewichte im Süden. Im Norden, ja, die Eisbären müssten meiner Meinung nach rein vom Namen her da vielleicht schon relativ souverän durchgehen können. Alles, was danach kommt, wow. Der Modus, du hast nicht viel, du hast nicht viele Möglichkeiten. Bist du da 5, 6 Spiele mal nicht richtig auf Zünder, dann ist rum, weil du hast nur, was sind es, 28 Spieltage? Ja, oder 24 Spiele pro Club.
Ja, aber die
24 pro Club und dann, genau.
Die DEG ist natürlich, also ich habe mir davon mehr versprochen, aber gut, die haben jetzt nicht lang trainiert. Die haben natürlich das erste Spiel, glaube ich, mit 7-0 auf den Arsch bekommen.
Ja, die haben aber auch noch zwei prominente Abgänge ja gerade eben bekannt gegeben. Also sie haben letzte Woche gesagt, dass Luke Adam nicht zurückkommt. Ich meine, mit der NHL-Vergangenheit ist das ein absoluter schwerer Verlust für Düsseldorf. Absolut. Der ist jetzt, zack, heute nach Nürnberg gegangen. Also die Ice Tigers haben den geholt. Das ist auch noch gar nicht so lange jetzt offiziell. Aber der hat mal einfach in Düsseldorf, war der letztes Jahr Assistent, der hat eine 30 Punkte gemacht in 48 Spielen und vorher auch in Mannheim immer über 30 Punkte. Das ist, also da hat Nürnberg auf den, wiederum ja auf den Weggang von Jack Skille reagiert und das wird Nürnberg wehtun.
Ja, mit Sicherheit, aber es ist ja auch bekannt, dass die DEG relativ spät angefangen hat zu trainieren. Da fehlt natürlich auch so ein bisschen das Zusammenspiel der einzelnen Reihen und da war das noch nicht ganz so. Aber das zweite Spiel hat ja besser ausgesehen, wobei die Torleistungen jetzt in dem Spiel ja suboptimal waren, sagen wir es mal so. Aber gut, wird sich alles noch zeigen, das denke ich.
Aber auch. Du als Goalie, ich finde, die Düsseldorfer EG hat das für mich in Deutschland spannendste Torwartprojekt.
Finde ich auch.
Mit Hendrik Hane und Mirko Pankowski, die also 22 und 23 Jahre alt.
Ja,
beide in der DEL noch nie Starting Goalie gewesen. 20 und 22 sogar. Beide noch nie Starting Goalie in der DEL gewesen. Ist für mich ein mega spannendes Projekt.
Absolut, aber Hendrik Hane hat schon gezeigt, dass er das drauf hat und das ist für mich einer der starken Nachwuchshoffnungen bei uns, also wenn man von Nachwuchs in dem Alter sprechen kann, aber die haben schon brutale Reflexe, ein brutales Torwartspiel, macht Spaß, denen wirklich zuzugucken, das muss man echt sagen, auf jeden Fall, absolut.
Absolut, ja. Mirko Pankowski muss halt jetzt den Schritt machen, den man jahrelang ihm in Mannheim verwehrt hat, nämlich eine feste Position in der DEL zu bekommen. Das hat sicherlich mit Heilbronn war das eine super Lösung, um ihn da ranzuführen. Der muss jetzt halt einfach zeigen, dass er das DEL-Niveau auf Dauer hat. Und dann ist das wow. Also ich find's spannend und werde sicherlich gucken, was die DEG da macht. Kann cool werden.
Ja, denke ich auch. Ich meine, du weißt es ja selbst, Spielpraxis, Spielerfahrung ist halt gerade da ziemlich wichtig und von dem her glaube ich, dass er seine Einsatzzeiten bekommen wird und er wird bestimmt auf sich aufmerksam machen, davon gehe ich aus. Also da habe ich keine Bedenken. Ja, auf Abstieg gibt es keinen, ne? Das bleibt nach wie vor.
Nein, das hat man jetzt gelassen.
Ist natürlich für euch als angehender Aufsteiger oder als potenzieller Aufsteiger natürlich auch wieder schwierig, aber ich glaube, man kann froh sein, dass man überhaupt spielen kann.
Ja, also für uns hat es ja keine große Veränderung gegeben. Es wird weiterhin die Möglichkeit geben, aufzusteigen. Es wird nur keiner runterkommen. Das heißt, im besten Falle spielt die DEL im Jahr drauf, in der Saison 21/22, dann mit 15 Mannschaften für ein Jahr, um das dann irgendwie wieder zu regulieren. Ich denke, das hat man einfach natürlich aus wirtschaftlichen Gründen jetzt gemacht, weil gerade in der heutigen Zeit, wo sie nicht wussten, ob sie überhaupt starten, gibt es durch einen potenziellen Abstieg natürlich einen wirtschaftlichen Druck, vielleicht nochmal nachzubessern, auf Verletzungen anders zu reagieren. Natürlich ist es vielleicht aber auch der Wettbewerb, der DEL vielleicht die ganze Zeit ein bisschen gefehlt hat, weil dann doch früh bei Mannschaften am Ligaende halt irgendwie Spiele abgegeben wurde, um Geld zu sparen. Das ist ja auch immer das gewesen, wofür sie kritisiert wurde. Aber für uns in der DL2 hat sich dadurch ja nicht so viel verändert. Es gibt ein paar Regelungen, die wir einhalten müssen, um die Möglichkeit zu haben. Das heißt, du musst 26 Hauptrundenspiele machen, dich für die Playoffs qualifizieren und in den Playoffs brauchst du 6 Siege, was bei einer Best-of-5-Serie Viertelfinale, Halbfinale logischerweise ist, denn mit 6 Siegen würdest du dann im Finale stehen. Und das, ich glaube, am Ende des Tages muss nur eine Finalserie zumindest mal auf dem Papier da sein. Wir hoffen es natürlich nicht, toi toi toi, da irgendwo eine Saison doch noch abgebrochen werden und das Finale nicht gespielt werden, dann würde es da doch trotzdem ein Aufstiegsrecht geben.
Ja, was natürlich für euch auch, was für euch auch super positiv ist, glaube ich. Ich meine, als Eishockey-Verein arbeitest du ja auch drauf hin und das war ja bisher einfach nicht möglich, bis man die Abstimmung dort getroffen hat. Ich meine, dass die DEL seit Jahrzehnten zu kämpfen hat mit ihren finanziellen Geschichten, ist auch klar. Die sind halt immer auf Kante genäht. Wenn die 7 Millionen haben, geben sie 8 aus. Das war schon immer so. Und ja, vielleicht kommt es die DEL einfach mal zum Umdenken, dass man einfach mal in eine andere Richtung denkt. Also wär zu wünschen, sagen wir es mal so, dass man da einfach anders drüber denkt. Ja, es gibt Playoffs. Nach diesen Gruppenspielen wird es dann Playoffs geben.
Mhm, genau, Best of Three.
Best of Three, genau. Zunächst mal die Gruppen Platz 1 bis 4 gegeneinander innerhalb der Gruppe und ab Halbfinale wird dann über Kreuz gespielt. Und hoffen wir mal, dass die Saison so lang durchgeht, dass man wirklich dann den Meister erleben kann. Nicht wie letztes Jahr, dass es dann keinen Meister gab. Wäre der DEL auf jeden Fall zu wünschen.
Ja, natürlich, am Ende willst du dich auch belohnen. Ich denke, Mannheim stand da ja ganz groß in den Startlöchern eigentlich, um auch für die Playoffs bereit zu sein mit dem Kader der ganzen Organisation und dann, bumm, Saisonende.
Es war schon krass. Für mich war es auch, also für mich persönlich, da ich ja aus dem Süden komme und schon ein bisschen mit den Straubing Tigers mitfiebe, war das schon ganz bitter, weil die haben natürlich eine Bombensaison gespielt, die haben Platz 3, glaube ich, abgeschlossen. Mhm. Und dann ist auf einmal alles zu Ende. Es gibt keine Champions Hockey League für Straubing. Das ist natürlich umso bitterer, muss man sagen.
Ja, krass. Ja, genau. Also die haben einfach da Straubing, das kleine gallische Dorf, da ja eine riesen Saison gespielt. Und wir haben ja einen Spieler verpflichtet aus Straubing, den Max Renner als Verteidiger. Und es ist schon beeindruckend, was der so erzählt hat, wie sich das in Straubing angefühlt hat einfach. Und mit dem sehr euphorischen Fans dort halt einfach jedes Heimspiel zu einem Fest zu machen. Und ich denke, das wünschen wir uns einfach alle, dass wir endlich wieder vor Fans spielen können und dann können auch in Straubing wieder die Post abgehen.
Ja, wie fühlt es sich an, ohne Fans zu spielen, Marco? Erzähl mir. Ja. Du bist doch nah live dabei. Wahrscheinlich scheiße, ne?
Ja, natürlich. Ja, muss man einfach klipp und klar sagen, es ist echt nicht gut. Da fehlt was. Ja, gerade, ich meine, schön, man hat immer dann Heimspiele, da hat man so seine gewohnten Leute um sich herum sitzen, so hinter der Spielerbank, die kennt man jetzt mittlerweile, da grüßt man sich, unterhält sich kurz mal irgendwie und das ist jetzt einfach alles nicht da. Die Mannschaft läuft zu einem Warm-up aufs Eis und es kommt so kein Applaus, weil einfach niemand in der Halle ist. Das ist schon krass. Das ist komplett strange, weil wir auch in der Vorbereitung unterschiedliche Spiele hatten. Wir haben in Kassel ohne Zuschauer gespielt, wir haben in Bad Nauheim vor 1000 Zuschauern gespielt, ein Wochenende später haben wir gegen Kaufbeuren zu Hause vor 500 gespielt, in Kaufbeuren ohne Zuschauer, was ich auch sehr bedauere, weil es immer ein absolutes Erlebnis ist, in Kaufbeuren vor Zuschauern. Es war ein Auf und Ab, man hat mal keine, so jetzt haben wir überall keine und das ist, es fühlt sich nicht gut an. Es ist schön, dass wir Eishockey spielen können und die Jungs da um Punkte kämpfen, aber es fehlt was ganz Elementares.
Ja, ist schon bitter auf jeden Fall. Aber wir hoffen, dass wir irgendwann wieder vor Zuschauern spielen können. Ich meine, mit der Hessenliga war es ja auch. Die Eintracht hat ja das erste Spiel in Kassel gehabt und da hat man eigentlich auch geplant, vor Zuschauern zu spielen. Aber dann gab es nochmal einen Riesenausbruch in Kassel und danach haben sie es gleich wieder aufgehoben. Das heißt, man hat da auch vor leeren Rängen gespielt. Gut, das ist jetzt für uns nicht so außergewöhnlich. aber am Ende des Tages ist es schon schön, wenn du Zuschauer einfach im Stadion hast, aber
naja. Damals bei der U17 oder U20 in Frankfurt hatten wir immer auswärts mehr Fans als zu Hause, weil die Eltern uns ja alle fahren mussten.
Das ist wie geil ist das denn? Ja. Das muss man sich echt mal geben, ne? Da war man nicht verwöhnt, aber so ist das nun mal.
Ja, wobei in Frankfurt, du weißt es am besten, auf der Außenfläche samstagsabends, wenn ein paar hundert Zuschauer, Leute Schlittschuhlaufen sind und die alle keine Ahnung von dem Sport haben, aber uns zugeguckt haben und vermutlich dachten, wir sind die Profis. Ist schon mal cool, Frankfurt draußen.
Absolut, absolut. Ja, jetzt der kleine Magenta Cup. Lass uns da auch nochmal ein Auge drauf werfen über die Ergebnisse vielleicht, die wir da haben. Also hat ja angefangen, dass die Penguins gegen die Penguins gespielt haben. Das war schon am 11. November. Und hat Bremerhaven 3-1 gewonnen. War jetzt noch kein Gradmesser, glaube ich, oder?
Nee, ich denke, es ist ja für alle, du musst es so sehen, es ist ja für alle ein Start, eine Vorbereitung. Ja. Sie haben null Vorbereitungsspiele, also irgendwo wird das schon so ein bisschen als interne Vorbereitung gesehen. Ich weiß nicht, ob es der richtig krasse Wille ist, jedes Spiel hier zu gewinnen und am Ende so ein Pokal, ich weiß gar nicht, gibt es einen Pokal, vermutlich, irgendwie in den Händen zu halten. Also ich meine, es war ja bei uns irgendwo das Gleiche. Wir haben den Get Ready Cup gespielt, also vier Mannschaften, drei Wochenenden, alle gegeneinander, ja, heim und auswärts. Und am Ende gab es tatsächlich einen Pokal, den wir gewinnen konnten. Das war schön, aber es war Vorbereitung. Also der hat für 5 Minuten Beachtung gefunden und dann war das Thema auch schon durch, weil es war Vorbereitung. Und so, glaube ich, ist das im Magenta Sport Cup auch. Das sind Vorbereitungsspiele. Ich denke, du wirst, wenn man da ins Detail geht, darauf achten, da wird jedes Spiel irgendwie entweder ein anderer Torhüter spielen, es werden Reihenumstellungen geben ohne Ende, da wird mal ausprobiert, da wird taktisch einfach viel verändert und ich glaube auch einfach im Verlauf des Magenta Cups wird das Niveau immer besser, weil die Mannschaften immer länger zusammen auf dem Eis stehen.
Ja, das glaube ich auch. Also es ist wirklich so, dass man ja sieht, dass die Wechsel innerhalb der Reihen oder auch gerade was die Torhüter anbelangt, dort schon zu sehen sind. Aber das zweite Spiel hat wieder gezeigt, wo es hingeht. Adler Mannheim gegen Red Bull München, das war natürlich der Klassiker. Das war eigentlich Adler Mannheim, Red Bull München, das ist am 12. November.
Stimmt, du hast recht.
Richtig. Vorbereitet Podcast, Marco.
Ja, ich war beim 19. November, eine Woche später, aber ja.
Ja, da hast du recht. Das war Mannheim gegen Berlin. Aber Mannheim-Red Bull München, einen Tag später, war natürlich schon wieder so ein Hingucker. Da hast du gewusst, in welche Richtung es geht. Das war natürlich so ein Klassiker. Das war natürlich schon cool. Aber Wolfsburg-DEG, das hat mich schon überrascht. Also 7-0 ist ja jetzt kein typisches Eishockey-Ergebnis, muss man ja wirklich so sagen. Da hat's gezeigt, dass die DEG einfach noch nicht so ganz auf dem Plan ist.
Gar nicht. Die haben mit vielen jungen DNL-Spielern, also aus der höchsten Nachwuchsliga in Deutschland gespielt. Düsseldorf hat ja einen sehr guten Nachwuchs. Ja. Ich glaube, das wird auch quer durch die Liga. Da wirst du nicht weit von der DEG gibt es die Kölner Haie. Die werden das, denke ich, dieses Jahr ähnlich machen. Und du musst zwangsläufig aus finanziellen Gründen einfach vielleicht ein oder zwei Kaderstellen einsparen und deswegen vielleicht ein paar Youngsters die Eiszeit geben, was für den Nachwuchs natürlich nur gut sein kann. Und die DEG hat das leider im ersten Spiel ein bisschen bezahlt. Kleiner Kader, wenig Eistraining bisher zusammen und ein Wettkampf ist halt doch immer was anderes als ja, Training. Immer noch und aber im zweiten Spiel sah es ja direkt schon wieder anders aus.
Ja, absolut. Aber lass uns mal kurz Krefeld gegen Wolfsburg. Das fand ich auch sensationell, weil Krefeld so, ja, streik mir mal. Ich habe gerade mal keine Lust. Also es war schon krass. Also da ging es ja auch um irgendwie, wie sagt man, Gehaltsgespräche und dann genau. Waren sie sich nicht einig. Und irgendwie waren halt nur zwei Spieler beim Warm-up draußen. Ja. So kann man sich präsentieren, muss man aber nicht, glaube ich. Also
am Ende zeugt es dann doch wieder für den Charakter der Spieler, weil sie haben das Spiel immerhin gewonnen und Wolfsburg ist ja auch keine Bayern-Liga-Mannschaft. Da steht jetzt unter anderem Dustin Strahlmeier im Tor oder Chad Picard, also das sind ja auch Größen. Ja. Und dann verlierst du in Krefeld. Keiner konnte Krefeld so wirklich einschätzen. Wie durch den echt wirr zusammengestellten Kader, das ist schon krass. Und dann kriegst du montagsabends den Anruf, hey, komm mal in die Kabine, wir müssten da nochmal über ein Gehalt reden. Und dann hat die Mannschaft hat dienstags da das Warm-up nicht stattfinden lassen, bis auf zwei Spieler, wie du gesagt hast. Aber ich glaube tatsächlich, der Torwart, der auf dem Eis war im Warm-up und der Feldspieler, der auf dem Eis war, waren die tragenden Spieler bei dem 3-1-Sieg. Also die haben sich gut warm gemacht.
Das glaube ich auch. Ja, Krefeld ist ja so ein bisschen Sorgenkind. Ich meine, du kennst Roger auch. Er hat uns lang trainiert und hat dort ein bisschen was versucht aufzubauen. Das war natürlich schwierig. Es gab immer so die Nebengeräusche. Ja, man holt sehr viele Spieler aus Russland. Irgendwo jetzt aus der Ecke. Ich glaube, das muss ich einfach nur finden. Und man hatte mal viel drauf rumgehackt, aber mal schauen, wie sie Krefeld aus der Nummer rauszieht. Bin ich mal gespannt.
Oh, absolut. Ich meine, jetzt eben vorhin kam nochmal, dass sie halt jetzt wohl den Kader sogar nochmal reduzieren wollen. Ja, gut. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das da ausgeht, weil Das wird natürlich auch nicht ohne Nebengeräusche bleiben, wenn du erst Spieler verpflichtest für den Magenta Sport Cup, um eine möglichst gute Rolle zu spielen und dich irgendwo ja auch einzuspielen für eine Saison, holst du 4 Spieler und aber Größen dabei. Und dann sagst du aber ein paar Spielern aus dem Kader, ach so, wir müssen jetzt doch nochmal sparen, ihr habt zwar einen Vertrag für die kommende Saison, aber den müssen wir jetzt doch wieder auflösen.
Ja, schwierig. Also ich persönlich traue der jetzigen Führung von Krefeld das nicht zu. Das ist meine persönliche Meinung, die ich auch hier gerne äußere. Und da muss man einfach mal gucken, was draus wird. Aber es bleibt eine spannende Kiste. Also ich werde es verfolgen, werde dabei sein. Und dann lassen wir mal schauen, was da so passiert.
Ich bin auch gespannt. Da ist es noch Iserlohn mit in der Gruppe im Norden beispielsweise drin, in dem Magenta Cup. Nicht im Magenta Cup, sondern dann zum DEL-Start. Haben ja auch eine sehr junge Mannschaft.
Ja, absolut, ja. Aber heißt ja nichts. Ich meine, ich habe jetzt mit Jörg auch immer diskutiert. Schöne Grüße nach Österreich, du kleiner Schnösel. Er ist ja Anhänger der Mighty Ducks. Und die haben ja auch einen sehr jungen Kader und da ist er auch immer am Meckern. Dann habe ich gesagt, Jörg, pass auf, es heißt ja nichts. Es heißt ja nichts, dass nur die Älteren Eishockey spielen können. Ich glaube, wenn du eine Mannschaft aus dem jungen Team gut zusammenstellst, hast du auch da gute Chancen.
Genau. Also ich meine, du weißt selber und du hast das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ich bin Anhänger der Toronto Maple Leafs und verfolge das auch wieder. Denen wird ja auch seit Jahren vorgeworfen, ja, sie haben einen sehr jungen Kader und haben einfach, nachdem sie ihren Rebuild gemacht haben, also ihren Kader mal einmal neu aufgebaut haben mit ganz vielen jungen Talenten und Draftpicks, haben sie sich einfach entschieden, diesen Weg zu gehen. Und jetzt, vor 2 Jahren haben sie es probiert mit Pat Marleau, einen Eckpfeiler zu setzen, einen älteren Spieler reinzuholen, der seine Erfahrung weitergibt. Und jetzt, ich freue mich so wahnsinnig drauf, probieren Sie es mit Joe Thornton. Jumbo Joe, der jetzt diesen mittlerweile 2 Jahre älteren Kader, aber immer noch jung, die letzte Erfahrung geben soll, um einfach natürlich das zu machen, wonach ganz Toronto seit, um Gottes Willen, 60 Jahren lechzt, diesen Cup wieder nach Toronto zu holen, ne?
Ja, aber sie haben immer überragende Teams, aber es fehlt am Ende des Tages, fehlt immer so ein paar Körner und dann scheinen sie doch wieder aus, was eigentlich ziemlich schade ist. Aber Joe Thornton ist schon ein Unikum in der Liga, das muss man eindeutig sagen, das ist Fakt. Aber wo wir gerade bei Unikum sind, Daniel Pietzer nach Ingolstadt.
Oh Gott, da sind wir jetzt schon wieder mit bei Krefeld. Daniel Pietzer hat vor 5 Jahren in Krefeld, weil es seine Heimatstadt ist, einen 10-Jahres-Vertrag medienwirksam damals unterschrieben. Und alle haben sich die Augen gerieben, sowas gibt es im Eishockey eigentlich gar nicht. Und nach 5 Jahren sagt man ihm, danke, tschüss, du bist zu gut.
Ja, das ist, also wie es halt letzten Endes innen drin aussieht, weiß keiner. Ich meine, auch Roger wird seine Gründe gehabt haben. Ich habe mit Roger auch mal ein, zwei Wörter drüber sprechen können und er hat seine Gründe und ich glaube, ein 10-Jahres-Vertrag für einen Spieler ist natürlich schon Irrsinn. Gut, der ist dort, ich glaube, geboren, der hat dort alle Jugendmannschaften durchlebt und ist ein Unikum, der sein Gesicht ist, glaube ich, auf der S-Bahn in Krefeld. Also da hat er schon für Wirbel gesorgt, aber ich glaube, Ingolstadt passt zu ihm, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, er hat heute hier das erste Bild gesehen. Also sieht auch optisch ungewohntes Trikot für jemanden, der eigentlich sein Leben lang in Gelb-Schwarz gespielt hat.
Ja, jetzt aber ist es weiß, blau-weiß, ne?
Blau-weiß, ja, so schwarz-blau, genau. Definitiv. Das ist sicherlich, muss man da sich erstmal dran gewöhnen, wenn es heißt Tor für Ingolstadt, Daniel Pietzer. Aber für ihn ist natürlich schön, dass er eine Heimat gefunden hat. Wieder Eishockey spielen kann und Geld verdient für seine Familie. Wie der das mit Krefeld geeinigt hat, das ist, denke ich, eine Sache von mittlerweile Anwälten und Arbeitsgericht, das hat man ja mitbekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr geschmunzelt die Woche, denn der ungeliebte Nachbar, die Düsseldorfer EG, hat wiederum sich den Konter gegönnt und hat Daniel Pietzer verabschiedet. Im Namen der Krefelder Pinguine quasi oder stellvertretend, weil die es nicht gemacht haben.
Das war aber schon geil, muss ich sagen. Also das war mal eine geile Kiste von der DEG und das hat schon Nachdruck verliehen dem Ganzen, muss man echt sagen.
Ja, das war krass. Also wer es noch nicht gelesen hat, geht mal auf die Facebook-Seite der Düsseldorfer EG und sucht euch das Posting raus vom 18. November. Herrlich. Es wurde, ich glaube, über 300 Mal geteilt oder sowas. Wahnsinn. Es ist super geil, dass sie einfach die ganzen Statistiken aufgeführt haben und dann am Ende aber auch diesen Seitenhieb einfach eingepackt hat. Wir wünschen dir Erfolg und Wertschätzung in Ingolstadt.
Das ist schon krass.
Mein, als ja, S-Bahn-Duell mit Krefeld wird natürlich nicht weniger Zunder da in der Hütte sein, wenn die mal gegeneinander spielen wieder.
Auf keinen Fall.
Ja, aber passt zur sensationellen Social-Media-Arbeit von Düsseldorf. Die haben dort einen brutal fähigen Mann, der das, die haben ja auch im Sommer über diese Serie gemacht, wo sie jeden einzelnen Verein mit Wir vermissen euch und dann haben sie Adler Mannheim und so weiter und haben da ja eine super, super Geschichte gemacht wie, und den Sommer so ein bisschen überbrückt und die Corona-Zeit. Also da hat die DEG schon absoluten Aushängeschild da im Social-Media-Bereich. Das ist super gut. Also ich lese es super gerne.
Sehr schön. Ja, lass uns mal auf den Haupteck kommen. Eigentlich wollen wir ja gar nicht so viel über die DL reden, sondern eigentlich wollen wir ja reden, was so deine tägliche Aufgabe ist. Und dem Jörg ist gleich mal aufgefallen, ey Marco, wie wird man denn Mannschafts- oder Equipmentbetreuer? Wie geht sowas?
Ach, das war ein herrlicher Zufall eigentlich. Also, wie gesagt, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit im Eishockeyspiel schon, seitdem ich habe super spät angefangen. Ich glaube, 13, 14 oder sowas hat es mich nach Frankfurt verschlagen und ich habe angefangen, Eishockey zu spielen und habe es dementsprechend eigentlich schon die ganze Zeit mitgemacht. Ne? Wenn du selber in so einer Kabine bist, dann hast du ja auch Betreuer. Du weißt, was die so für dich machen. Und ja, jetzt vor knapp, es sind jetzt dann über 2 Jahre, 2,5 Jahre fast, die ich jetzt hier bin, hat sich für mich durch einen Zufall ein Facebook Post, den ein Freund von mir geteilt hat, denn ich hatte die Bietigheim Steelers zwar als Gegner auf der Karte der Löwen Frankfurt, da bin ich ja immer hingegangen und habe Eishockey geguckt und das auch großteils sehr fanatisch mit Heim- und Auswärtsspielen und so weiter und daher kannte ich natürlich Bietigheim und war da auch schon ein paar Mal, aber wie gesagt, ein Facebook-Freund hat einfach das geteilt, dass die Bietigheim Steelers eine öffentliche Stellenanzeige geschaltet haben, dass sie einen Betreuer suchen. Und ich stand damals einfach aus privaten Geschichten so, wo ich sage, hey, ich könnte mir auch vorstellen, was anderes zu machen. Ich habe ein American Football Team nicht betreut, sondern habe hinter den Kulissen in der Geschäftsstelle gearbeitet, also viel Organisatorisches. Und dann habe ich, das hat mir super viel Spaß gemacht, 5 Jahre lang, und dann habe ich gesehen, okay, organisatorisch, das kriegst du hin. Und jetzt kommst du vom Football zum Eishockey, hab die Stellenanzeige gelesen, dachte mir, Wochenendarbeit kenne ich, Englisch sprechen kann ich, kein Problem, Mannschaft betreuen, Eishockey, du kennst dich aus, also irgendwie wirst du das doch hinbekommen. Naja, und dann habe ich mich beworben. Und tatsächlich, einen Tag später habe ich einen Anruf bekommen mit, kannst du mal zum Vorstellungsgespräch vorbeikommen? Und ein paar Tage später, also es hat wirklich zwischen Bewerbung und Vertragsunterschrift, glaube ich, lagen 4 Tage, war ich in Bietigheim und habe mir vor Ort alles angeguckt. Der damalige Betreuer, der einfach aus Altersgründen gesagt hat, ich habe das jetzt 13 Jahre lang gemacht, ich bin Mitte 50, für mich reicht's jetzt. Das ist ja auch körperlich irgendwann eine Geschichte. Und ich würde es an dich weitergeben. Ich bin noch die nächsten Wochen mit dabei. Also du fällst nicht einfach komplett ins kalte Wasser, sondern ich bin hier in der Nähe. Und also Frank war das, Frankie hat mir einfach da die Sicherheit gegeben, auch wenn ich da jetzt auf irgendwas stoße, was ich noch nie in meinem Leben mitbekommen habe, dass ich trotzdem immer einen Ansprechpartner habe. Und das ist er tatsächlich teilweise bis heute noch. Er ist lustigerweise in der Halle geblieben. Aber er ist auf die Seite des Security-Dienstes gewechselt und ist unser Spieltags-Security-Chef. Also er kümmert sich um alle Angestellten des Security-Dienstes und ist immer noch da, wenn mal irgendwas passiert, mit dem ich doch nicht irgendwie rechne, weil du manche Situationen halt irgendwann das erste Mal erlebst. Genau, und der hat mich dann die ersten Wochen da eingeführt und tatsächlich bin ich einfach, wie wird mein Betreuer? Durch einen richtigen Zufall.
Ja, ich habe das ja mitbekommen. Wir haben ja zusammengespielt damals bei der Eintracht. Wir waren ja ein Torhüter-Duo und da ging das dann ziemlich schnell. Ja, das habe ich dann mitbekommen. Und Frank, an der Stelle an dich, schöne Grüße, hast du richtig gemacht.
Ja, man muss es einfach sagen, es hätte fast nichts Besseres passieren können. Und war damals kurz davor, im Fußball zu landen, auch wieder im Bereich einer Geschäftsstelle. Und wenn ich mir das einfach heute vorstelle, ich bin mega glücklich mit dem, was seitdem passiert ist, alles. Und Bietigheim ist halt einfach irgendwie jetzt meine Heimat geworden. Ne?
Ah ja, sicher, klar. Ich meine, wenn dann musst du ganz hinziehen und musst das ganz machen, weil so halbe Sachen, die gibt's einfach nicht. Das ist einfach so.
Richtig.
Und ich weiß, dass dein Herz am Eishockey hängt, deswegen hast du, glaube ich, den richtigen Job. Aber erzähl uns mal was über ja, deinen Tagesablauf. Ab wann fängst du an? Du bist wahrscheinlich immer der Erste in der Halle, so wie man das bei Betreuern kennt, oder?
Genau, ja. Also natürlich bin ich irgendwie, also ja, wann bin ich der Erste oder wie ist mein Tagesablauf? Grundsätzlich fangen wir so gegen 8 bin ich jeden Tag in der Halle. Das hört sich für viele vermutlich erstmal an, boah, was ein entspannter Tag. Der muss erst um 8 Uhr anfangen, aber ja, 8 Uhr schließe ich die Kabine auf, beziehungsweise die Halle, zusammen mit meinem Physiotherapeuten. Also wir haben einen Vollzeit-Physiotherapeuten und einen Vollzeit-Fitnesstrainer und wir drei sind morgens dann doch immer so ein bisschen die Ersten, die dann da sind und alles bereit machen. Ja, und die Mannschaft kommt dann gegen 8:30, 9:00, ganz unterschiedlich. Die haben einen Wochenplan, und da sind die Treffpunkte festgelegt, an dem der quasi letzte Spätestens da sein müsste.
Das heißt, es gibt auch bei euch WhatsApp-Gruppen, wo dann Tagesablauf drinsteht wahrscheinlich, oder?
Genau, wir haben einen Monatsplan. Unser Eistraining ist eigentlich immer zur selben Zeit. Wir trainieren immer von 10.30 Uhr bis 12 Uhr ist unsere Eiszeit. Innerhalb dieser Eiszeit kann das natürlich je nach Tag auch ein bisschen variieren. Da gehen wir mal um 10.45 Uhr drauf, vielleicht auch erst um 11. Das ist natürlich ein bisschen abhängig von der Intensität. Wie sagt man, modernen Belastungssteuerung. ja, da gehen die Trainer dann einfach, kommt drauf an, haben wir ein Auswärtsspiel, haben wir ein Heimspiel. Aber normalerweise 10.30 Uhr bis 12 Uhr ist Eistraining. Wir haben eine 6-Tage-Woche. Das heißt, der Montag, Monday ist Fun Day. Da haben wir frei. Nach dem Wochenende mit 2 Spielen ist der Montag dann tatsächlich ein guter Tag, um mal Pause zu haben kurz, bevor es dann am Dienstag wieder weitergeht. Und genau, die Mannschaft geht dann die geht nicht einfach nur aufs Eis, sondern wenn die um 9 Uhr da sind spätestens, dann ist entweder an dem Tag morgens ein Meeting, wo sie per Video vom Trainer noch erklärt bekommen, was er erwartet die Woche von ihnen oder was er vom letzten Wochenende ihnen noch mitteilen will. Und dann haben die ein Krafttraining. Also sie starten morgens Dienstags ist ein sehr harter Tag für uns, für die Spieler. Da geht's wirklich mit einer Stunde intensivem Krafttraining los. Und dann wird richtig rangeklotzt und um 10 Uhr gehen sie dann vom Fitnessraum rüber in die Kabine, ziehen sich um und als allererstes gehen bei uns immer die Torhüter aufs Eis. Die dürfen dann schon warm geschossen werden, beziehungsweise kriegen die jeden Tag ein Torwarttraining, Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann kommt die Mannschaft, dass wir dann um 10.45 Uhr spätestens als Mannschaft geschlossen anfangen mit den ersten.
Ihr habt eure Nummer 1 ist Jimmy Hertel, ist das richtig? Oder bin ich da falsch?
Wir haben eine 1A, eine 1B. Gibt keinen festen Namen für jeden da hinten dran. Ich denke, wir haben ein sehr, sehr gutes Torhüter-Duo, die sich in ihre Einsatzzeiten streiten dürfen durch Leistung.
Das ist der Cody, oder? Der Cody
Brenner. Genau, Cody Brenner ist sein Konkurrent, wenn du es so willst. Ja. Die beiden haben aber ein sehr gutes.
Es ist immer ehrlich, wir zwei kennen das. Also wir haben ja ein sehr ausgeprägtes Verhältnis gehabt, was es ja im Eishockeysport unter Torhütern sehr selten gibt. Und wenn du auf der Position spielt halt nur einer, dann bist du einfach Konkurrent. Das ist einfach so, ne?
Genau, aber also ich meine, die unterhalten sich ganz normal, die gehen in Videomeetings mit unser Co-Trainer ist zeitgleich auch unser Torwarttrainer, der Fabian Dahlem, er ist selber ein ehemaliger Profi-Torwart. Und der da absolut, also der nimmt die, wir haben noch einen dritten Torwart, einen ganz jungen, den Leon Dubra war, der ist jetzt in seiner allerersten Profisaison, kam aus Landshut im Sommer zu uns und die drei beispielsweise sitzen zusammen in Videomeetings und gucken sich das Spiel vom Wochenende nochmal an und gehen darauf ein. Aber am Ende des Tages steht der eine in dem Tor im Training, der andere in dem Tor im Training und beide wollen den Trainer irgendwie davon überzeugen zu spielen. Wir haben dafür wir haben Regeln. Bei uns ist das grundsätzlich festgelegt. Alle Torhüter wissen seit Saisonbeginn, nach welchen Regeln aufgestellt wird. Das finde ich super fair, weil es ist kein, absolut. Spielst du oder spiel ich, sondern sie wissen strikt, wenn das Spiel so und so ausgeht oder geht das gut oder schlecht aus, dann spielt beim nächsten Spiel der oder der. Das sind klipp und klare Regeln und die Jungs müssen ihr Spiel einfach gewinnen, dann haben sie am meisten Eiszeit. Und da ist auch die ganze Mannschaft gefordert.
Das ist ja nur fair, weil du kannst dich darauf einstellen, wann du spielst, wie du spielst. Deswegen ist das, glaube ich, eine Geschichte. Mein Jimmy Hörtl, den kennt man aus Frankfurt. Der war bei den Löwen. ist dann zu euch gewechselt. Ist, glaube ich, ein sehr guter Torhüter. Also ich glaube, ihr auf der Position habt, da ist, glaube ich, die wenigsten Probleme, oder? Würde ich sagen.
Genau, also wir haben natürlich wie viele andere Teams auch drauf geachtet. Es gibt ja Kaderbeschränkungen der Spieler. Du darfst auf dem Spielberichtsbogen am Spieltag darfst du 15 Spieler einsetzen, die älter sind als 24. Deine Ausländer, also deine Importspieler, zählen automatisch, egal wie alt sie sind, in diese Kategorie rein. Das heißt, wir haben drei Stellen dadurch schon durch Importspieler besetzt. Und ja, das heißt, du hast noch 12 weitere Kaderplätze. Jimmy ist halt ein Spieler, der in diese Kategorie reinfällt. Das heißt, er nimmt auch einen Platz und Cody nicht. Das heißt, wir haben da schon mal den Vorteil. Das war einfach in der Kaderplanung wichtig, dass einer der beiden Torhüter auf jeden Fall unter 24 Jahre alt ist, damit wir mehr Feldspieler über 24 aufs Eis bringen können. Also das ist so ein bisschen, da musst du mal taktisch in deiner Kaderplanung einfach vorgehen. Und ja.
Aber du hast immer denselben Ablauf. Also es ist immer so, dass du morgens kommst und du hast immer einen Ablauf.
Genau, ich habe grundsätzlich tatsächlich immer denselben Ablauf. Das heißt, wenn ich morgens reinkomme, in unserer Kabine stehen Lüfter, die müssen weggeräumt werden. Oder man lüftet nochmal mit so viel Frischluft, wie es halt einfach geht. So eine Eishockey-Kabine hat natürlich auch dementsprechend, wenn da ganz viele Ausrüstungen hängen, einen angenehmen Geruch. Ne? Du lüftest dann einfach nochmal. Du guckst, dass die Spülmaschine ausgeräumt ist. Ja, wir haben eine Küche in der Kabine, dass die Jungs hier ihre Trinkbecher haben. Du guckst, dass alle Schlittschuhe fertig geschliffen sind. Das musst du halt einfach irgendwie fertig machen. Bevor die Spieler irgendwie kommen. Und damit die einfach.
Schleifst du selbst?
Ja, ich habe eine Schleifmaschine in der Kabine, habe eine Werkstatt und dort wird geschliffen. Und von daher der Morgen, wenn ich am Tag vorher gut gearbeitet habe, ist sehr entspannt, denn dann ist eigentlich alles schon vorbereitet. Alle Schlittschuhe sind geschliffen. Die Spieler müssen die am Abend oder Nachmittag, bevor sie gehen, müssen die in die Werkstatt reinhängen, da gibt es ein Regal, da müssen die reinhängen, damit ich einfach diese Schlittschuhe dann schleifen kann. Und am nächsten Morgen, wenn sie kommen, dann ist das alles schon vorbereitet. Ja, und dann kommen die, also wie gesagt, ich komme da, bereite nochmal, gehe durch die Kabine, gucke, dass alles ordentlich ist, sauber ist. Du musst Mülltüten wechseln. Wir haben zwar auch Putzfrauen, die einmal die Woche kommen oder eine Putzfirma.
Also die Fee.
Genau, wir haben eine Putzfirma, die kommt dann montags an unserem freien Tag und macht dann einmal eine Grundreinigung. Und ich gucke dann einfach unter der Woche, ne? Wenn so ein Müllsack voll ist, dann musst du den einfach wechseln, Spülmaschine anstellen, Schlittschuh schleifen, Wäsche machen.
Ja, aber das ist es. Ohne solche Leute geht es einfach nicht. Und klar, du bist jetzt dort angestellt, das ist dein Job, aber ich glaube schon, dass das für eine Mannschaft sehr, sehr wichtig ist, weil auch du gibst denen Abläufe. Und ich denke, das ist für so einen Spieler aber ganz, ganz wichtig, dass er sich einfach darauf verlassen kann, weil dann ist alles an dem Fleck, wo er es haben will. Und ich weiß, dass wir Eishockeyspieler einfach ein ganz besonderer Schlag sind, gerade Torhüter. Ja. Da ist bestimmt die ein oder andere Mimose dabei, wenn das mal nicht so hängt, wie er es gern haben möchte. Wir wissen alle, wie das ist. Aber auch dort ist es wirklich so, dass du den Spielern wirklich auch den Ablauf gibst. Und ich glaube, das ist für so eine Mannschaft ganz besonders wichtig.
Genau, also die Jungs wissen einfach auch klipp und klar, wir haben jetzt heute noch einen Spieltag. Das heißt, die Jungs wussten jetzt ganz klar, wenn sie heute Morgen von einem Morning Skate, also ein kurzes Anschwitzen vom Eis runterkommen und bevor sie in ihr Videomeeting mit dem Trainer gehen, wo er sie per Video auf das Spiel abends einstellt, müssen die ihre Wäsche abgegeben haben. Das heißt, sie müssen sich so weit umziehen in Sportklamotten oder was auch immer, und wissen, die müssen die Wäsche vor dem Video abgeben, damit ich die in der Zeit schon anfangen kann zu waschen. Also die Waschmaschine braucht halt einfach eine halbe Stunde.
Ja, sicher.
Damit ich überhaupt sie dann auch wieder trocken kriege und auch noch mal eine kurze Pause habe jetzt zu Hause, bevor es dann halt gleich weitergeht.
Ja, klar. Das
genau, ist wie so du sagst, da gibt es einfach einen festen Tagesablauf und die Jungs müssen da mitziehen.
Inwieweit verändert sich das Material innerhalb der Saison? Gibt es da Änderungen, dass die Jungs dann neue Schlittschuhe bekommen oder neue, Kufen drunter bekommen oder wie oft wechseln die Schläger oder wie viele Schläger gibt es denn für so einen Spieler?
Ich glaube, dass das so standortmäßig ein bisschen unterschiedlich. Es gibt sicherlich Geschäftsführer, die da ein bisschen reglementieren. Ich weiß nicht bei jedem Verein, ob es da Regeln gibt, dass es heißt, hey, du hast 10 Schläger, die darfst du erstmal so verbrauchen und dann unterhalten wir uns, ob es nochmal neue gibt. Aber bei uns ist es einfach so, die Jungs kriegen am Anfang der Saison Schläger. Das heißt, im Sommer bestelle ich alles. Wenn ein neuer Spieler zu uns kommt, muss ich mit dem Kontakt aufnehmen und dann haben sie eine gewisse Anzahl, so zwischen 6 und 12 Schläger in hier in meinem Lager stehen. Ich habe ein Lager, in das ich reingehe und die Spieler mit Material versorge. Ja, also sag mal so zwischen 6 und 12, 15 Schläger, die sie immer in einem Laufe einer Saison benutzen. Wenn also das Material gut ist. Ja, genau. wenn das Material gut ist, aber auch da gibt es immer wieder, ja, wie du sagst, verändert sich materialtechnisch was. Du kannst mal eine Lieferung erwischen, das sind dann meistens immer mindestens 6 Schläger, die du auf einmal bestellst, wo ja vielleicht irgendwie einfach mal in der Produktion was nicht so glatt gelaufen ist und dann brechen die alle an derselben Stelle. Da drehst du durch. Da hast du gerade frisch 6 Schläger bekommen und nach einer Woche hat der 3 Schläger verbraten.
Eine Charge, ja.
Genau, und da ist eine Charge einfach mal Kotz gewesen. Dann nimmst du Kontakt mit unserem Lieferanten auf und sagst, hey Leute, mir sind jetzt 3 Schläger in einer Woche an derselben Stelle gebrochen, dann muss ich das einschicken. Die kontrollieren das dann, also alle meine gebrochenen Schläger. Deswegen, manche Fans gucken dann immer ganz traurig, wenn ich die gebrochenen Schläger nicht ins Publikum werfe. aber ich muss die einschicken. Um einfach zu gucken, ob ein Materialfehler vorlag und da ist natürlich auch eine Geldsache, um das eventuell ersetzt zu bekommen. Ne?
Ist auch klar. Ich meine, gerade solche Firmen, ich hab früher mal bei einer Eishockey-Firma gearbeitet, hast du halt auch Vorgaben. Da gibt es halt auch eben die Jungs von der Qualitätskontrolle, die sich's anschauen und wenn das Material eben nicht so ist, wie es sein sollte, dann gibt es eben was Neues. So ist es einfach.
Richtig,
und genau. Und gerade in der heutigen Zeit musst du einfach Geld sparen. Das ist Fakt.
Genau. Ja, die Spieler, aber ansonsten, man kann pauschal nicht drauf antworten, denn jeder ist ein bisschen unterschiedlich. Du hast Spieler, die sind vielleicht auch schon 10 Jahre, 15 Jahre im Geschäft, der wechselt zu uns, ich frage, hey, was hast denn du für einen Schliff? Und dann sagt er, mir egal, mach halt was drauf. Dann bist du erstmal, okay, alles klar. Dann kommt aber ein anderer Spieler und du redest mit dem und der hat beispielsweise 3 Paar Eisen ständig parat, um auch während eines Spiels in den Drittelpausen seine Eisen zu wechseln. Weil er für jedes, ich habe im Sommer ein Argument um die Ohren geworfen bekommen, das ist leider sehr, sehr gut, es ist wie ein Formel-1-Rennen. Irgendwann muss der Reifen gewechselt werden, damit du wieder die beste Leistung aufs Eis bringst. Dieses Argument ist ein Totschlagargument. Dann wechselt er, wir haben da wirklich Spieler, die wechseln dann von Drittel zu Drittel die Eisen, um einfach das beste Material zu haben, um wieder ihre Leistung zu bringen.
Gibt es Spieler, die richtig mimimi sind? Jetzt plauder mal aus dem Nähkästchen, du musst da keinen Namen sagen. Aber gibt es denn Spieler, die so einen ganz besonderen Tick haben, wo du denkst, ey Freund, geh du mal zum Psychodoc und dann kommst du wieder? Gibt's ja.
Ja, gibt's. Aber ich habe gelernt, diese Spieler nicht dafür zu verurteilen, dass sie so speziell sind, sondern sie dafür zu loben. Denn tatsächlich sind es meistens die Spieler, die meiste oder die größte Rolle innerhalb eines Kaders spielen. Also wenn dann ein Spieler kommt und morgens sich erstmal, also jeder hat so eigentlich zeitgleich 3 Schläger, wir haben einen Schlägerschrank, in dem stehen die drinnen, jeder hat da so 3 bis 4 Schläger ständig parat. Und wenn der alle 4 Schläger morgens da rausholt, stellt die nebeneinander an die Wand, vorher ebnete er den Boden durch eine Platte ein, damit das auch akkurat gleich ist und dann guckt er sich diese Schläger mit einem Abstand von 1 Zentimeter zur Wand an und guckt, ob die akkurat alle 4 dieselbe Höhe haben, dann ist das ein Tick, ja, aber am Ende des Tages macht er 50 Punkte in der Saison, dann kann ich ihn nicht dafür verurteilen, weil er beschäftigt sich mit seinem Material.
Ja, aber
wir kennen das. Torhüter, die einen Schläger in die Hand nehmen von einem anderen Torhüter und feststellen, da ist ganz viel Tape dran und sagt, boah, das würde mein Gleichgewicht im Körper durcheinander bringen.
Ja, sicher.
Die sind speziell, aber tatsächlich sind es meistens die Jungs, die irgendwie dann auch eine ganz besondere Rolle innerhalb eines Kaders spielen. Junge Spieler, die kommen in den Kader, die haben noch nicht so viel Ahnung davon, was sie individuell alles verändern können. Du kannst heutzutage an so einem Schläger ja fast alles verändern. Du kannst die Länge des Schlägers verändern. Du kannst den Flex, also den Flexpunkt, wie hart der Schläger, vielleicht haben viele von euch schon mal irgendwie ein Foto gesehen, wenn so ein Schläger sich bei einem Schuss durchbiegt, diesen Flex kann man verändern. Ne? Man sagt auch, umso schwerer ein Spieler ist, umso höher ist der Flex, weil er mehr Kraft aufwenden kann, um den Schläger zu biegen. Und wenn dann der Schläger zu weich ist, dann bricht er schneller. Das sind so Dinge, ne? Die wissen noch nicht, dass du die Kelle eine andere Biegung machen kannst. Also diese jungen Spieler, die nehmen das, was sie kriegen meistens und verhalten sich sehr ruhig. und umso erfahrener die Spieler werden, umso mehr haben sie in ihrem Leben mitbekommen, auch durch Mitspieler, die dann in die Kabine kommen und sagen, boah, guck mal, ja, dann ziehen sie sich irgendwie besonders an oder ziehen eine andere Hose an und so, hey, was ist das für eine Hose? Ja, die habe ich vor 2 Jahren bei dem und dem Verein kennengelernt. Das, mit der fühle ich mich am wohlsten. Oh, kann ich auch mal probieren. Und auf einmal fühlt er sich mit der Hose auch ganz besonders wohl.
Ja, klar, das sind so Besonderheiten. Ich meine, jeder hat da so seinen eigenen Tick. Das ist ja wie bei uns beiden auch gewesen. Ich ziehe immer erst alles links an. Also ich fange mit dem linken Schuh an. Ich gehe mit dem linken Fuß erst in den Schwitzanzug. Das sind so Dinger, die, ja, wo du denkst, ja, eigentlich hast du so eine Waffel, aber das sind für so einen Spieler doch ja, besonders wichtige Sachen. Ne?
Absolut. Lustigerweise, ich ziehe auch immer erst den linken Schlittschuh und die linke Schiene an. Ich bin da genauso.
Das hast du von mir, aber, gibst du.
Ich habe es mir bei meinem großen Idol abgeguckt. Ja,
sicher, ist klar.
Aber ja, natürlich, die sind da, wie gesagt, jeder ist da für sich, jeder hat so seine Ticks, und irgendwie am Ende des Tages, wenn sie aufs Eis gehen, müssen sie sich wohlfühlen. Wir haben Spieler auch, die spielen seit 10 Jahren mit demselben Schienbeinschoner. Der wird nicht mehr produziert, sowas gibt es am Markt nicht mehr. Die Marke beispielsweise Reebok ist ja komplett verschwunden.
Ja,
und das Ding fällt fast auseinander und ich sage, hey, lass uns einen neuen Schienbeinschoner bestellen. Dann sagt er, nein, ich werde diesen Schienbeinschoner nicht wechseln. Solange der nicht komplett in 13 Teile bricht, tape ich den irgendwie, Kabelbinder, egal, ich werde mit dem Ding zu Ende spielen, bis meine Karriere vorbei ist. Und dann hast du Spieler, die... Ja, und dann hast du welche, die brauchen, keine Ahnung, 3 Paar Handschuhe in der Saison, wobei das ist jetzt vielleicht, also 3 Paar Handschuhe klingt jetzt irgendwie wenig, aber es gibt wiederum Spieler, die lieben es total, eine Saison mit 1 Paar Handschuhe zu spielen. Und dann habe ich letztens ein Video gesehen, was mich komplett, wo ich gesagt habe, hä, wie macht der das? Von Patrick Kane von Chicago Blackhawks, ja, ein Meister des Stickhandling. Und der Equipment Manager dort in der NHL hat dann ein Video gedreht, wie er die neuen Handschuhe rausgibt an Patrick Kane. Und dann sagt, wenn ihr wissen wollt, warum Patrick ein so gutes Stickhandling hat, und dann dreht er die Handschuhe rum und die sind nummeriert, das wievielte Paar in der Saison er an Patrick Kane ausgegeben hat. Und wie gesagt, bei uns spielt ein Spieler 2 oder 3 Paar, vielleicht auch nur 1 Paar, wenn er damit total sich wohlfühlt. Patrick Kane hat das 80. Paar Handschuhe in der Saison bekommen.
Das ist ja Wahnsinn.
Also das sind so Geschichten.
Ja, das sind so Geschichten, wo ich mir denke, Wahnsinn. Aber ich habe gehört, dass du einer der wenigen bist, die zu Auswärtsfahrten nicht mit dem Mannschaftsbus fahren. Ist da was dran?
Ja, da ist was dran. Das hat aber auch einen ganz guten Grund. Wir haben vor 2 Jahren einfach nach meinen ersten Wochen in Bietigheim haben wir einfach festgestellt, dass es ein sehr hoher logistischer Aufwand ist. Das Material, was du bei einem Auswärtsspiel benötigst, also Schleifmaschine. Es gibt große Materialkisten. Da ist dann meistens fast eine ganze Ausrüstung noch mal drin. Ne? Ersatzeisen, Ersatzhelme, Schleifmaterial. Einfach alles, Ersatzeisen für die Spieler, wenn während dem Spiel was direkt passiert, damit super schnell gewechselt werden kann. Zebra-Rollen, ne? Die müssen sich ja auch ihre Visiere putzen oder so weiter. Du hast da sehr viel Kaffeemaschine dabei, ein kompletter Werkstattkoffer ist quasi dabei mit jeder Art von Werkzeug, was es eventuell benötigen könntest. Und dieses Material haben wir immer verstaut in unseren Mannschaftsbus. Der hat hinten so einen Skikoffer-Anhänger dran gehabt, also an den Skikoffer, also nach oben kein Anhänger, sonst dürft er nicht so schnell fahren. Und da haben wir das immer reingewuchtet. Und da habe ich nach ein paar Wochen gesagt, Leute, das ist doch ein riesen Aufwand, was machen wir hier? Und dann hat mein Chef wunderbar eine ganz tolle Lösung mit unseren Sponsoren gefunden und hat mir einen Bus besorgt, einen Sprinter quasi, Opel Movano, und mit einer riesigen Ladefläche extra lang. Und dort räume ich das ganze Material immer rein und fahre so circa 1 Stunde vor der Mannschaft los, um dementsprechend auch eine gute Stunde vor der Mannschaft mindestens beim Gegner anzukommen. Und dann baue ich das ganze Material auf, koche Kaffee, fege die Kabine nochmal durch, damit da auch gar keine kleinen Steinchen liegen und die Spieler sich ihre Schlittschuhe kaputt machen, also die Kufen. Und dann gucke ich, dass dort alles im Reinen ist, Kabine lüften, und dann kommt die Mannschaft an.
Sehr geil. Ja, es ist natürlich ein mega Aufwand, das viele gar nicht mitbekommen, deswegen habe ich es angesprochen, weil das ist natürlich ein Eck, du musst früh losfahren, du musst alles aufbauen, du musst das wieder zusammenpacken.
Alles zurückbauen und alles wieder einladen. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch nicht alleine in dem Falle. Tagsüber normalerweise bin ich alleine. Für Auswärtsspiele habe ich einen Helfer. Das ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der sich da aufopfert und sehr viel Zeit investiert, der dann zu jedem Spiel mitfährt und wir teilen uns das dann. Eine Strecke fahre ich, eine Strecke fährt er. Ist ja meistens alles so im Umkreis von 20 Minuten bis nach Heilbronn, bis hin Das längste ist nach Weißwasser, das sind dann 6 Stunden.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man mal dahin juckelt, ist es ja auch kein Pappenstiel, ne? Sondern du musst dich ja konzentrieren.
Richtig, das ist ein sehr langer Tag, ja. Dann, du musst ja. Das am Ende auch alles wieder zurück. Auf dem Rückweg haben wir dann immer die Wäsche schon dabei, das heißt die Schwitzwäsche, die Trikots, die Stutzen, alles das, was die Spieler getragen haben, was gewaschen werden muss, haben wir dann schon mit dabei. So, dass wir dann wieder einen Vorsprung vor dem Mannschaftsbus rausfahren und in Bietigheim dann bereits die Wäsche anstellen können, damit wir nachts einfach schneller sind, weil je nach Auswärtsspiel wird es dann halt 3-4 Uhr nachts, bis du aus der Halle rauskommst. Und bei Heimspielen habe ich auch Helfer, zwei Ehrenamtliche, die da hinkommen und mir auch da unter die Arme greifen, weil ne, wir haben beispielsweise 2 Bandentüren, durch die unsere Spieler reingehen auf die Spielerbank zum Wechseln. Das heißt, du brauchst ja an jeder Tür schon mal einen. Und ich bin dann meistens die Person, die neben der Spielerbank steht oder in der Nähe der Spielerbank, dass, wenn was ist, ich einfach mit dem Spieler, ich weiß, wo das Material ist, ich weiß, wie man es repariert, damit ich einfach frei bin und jederzeit verfügbar für den Spieler oder für die Spieler, die was haben. Und meine beiden Helfer machen dann die Bandentüren zum Beispiel oder füllen in der Drittelpause dann die Trinkflaschen wieder auf. Also gibt es doch einiges rund um so ein Spiel herum.
Absolut, ganz klar. Ja, wie wir wissen auch, du bist ja ein ganz großer Football-Fan, American Football. Wie viel nimmst du denn aktuell noch von der NFL wahr oder von diesem Geschehen?
Zwangsläufig relativ viel, denn wir spielen sonntags und sonntag ist es der große Spieltag in der NFL, der heilige Sonntag. Und also wenn ich im Mannschaftsbus fahren würde, dann könnte ich alles live sehen, denn die Spieler gucken über ihre Tablets die NFL dann live. Wir haben auch eine Tippspielgruppe innerhalb der Mannschaft, wo getippt wird, wer am Wochenende wie spielt. Also da bin ich schon noch ganz gut mit dem Thema drin und wenn ich dann beispielsweise sonntags abends in der Kabine nach dem Spiel bin, wir haben dort Fernseher hängen, dann wird NFL angemacht. Also bin da schon noch ganz gut im Thema drin und verfolge, was es da gibt, nicht nur in Amerika, natürlich auch in Deutschland, gibt es ja auch eine German Football League und beobachte immer noch so ein bisschen, was da so passiert.
Ja, wie du weißt, da bin ich raus. Also wir haben uns ja mal auch dank deiner Hilfe mal ein Spiel von ich sag's jetzt wieder falsch, Galaxy Frankfurt angeguckt, wie sie auch immer jetzt heißen. Ja, genau. Ist scheißegal.
Dem lilanen Football-Dorf in Frankfurt,
ja. Ja, genau. Das war ganz witzig, das war eine coole Geschichte, weil da geht's ja auch viel um das Drumherum. Natürlich kenne ich die Regeln und habe das ein bisschen verfolgt, aber da bin ich jetzt leider nicht so im Thema drin, aber das, ja. Dafür haben wir ja dich, Marco.
Ja, übrigens, ja, danke,
danke. Was die Zuhörer und Zuhörerinnen im Hintergrund hören, das Otto, ne? Otto ist da.
Otto ist richtig? Da, ja, der, wenn ihr ab und zu hier das Klackern hört, dann ist es mein Hund, der durch die Wohnung läuft.
Otto, der weltbekannte Otto. Wenn ihr mal Bock habt, euch die Steelers mal anzugucken, ihr könnt auf der Homepage, glaube ich, steelers.de heißt die, richtig?
Genau, steelers.de. Und gerade ist es echt super, wenn ganz viele Leute Spray-TV nutzen. Also in der DEL ist es ja Magenta, die Telekom, die Spiele überträgt. In der DL2 ist es Spray.tv. Sprade.tv, die übertragen unsere Spiele und man kann sich dort entweder einzelne Spiele oder auch Pakete buchen, wo man dann ganz viele Spiele im Laufe der Saison seiner Mannschaft sehen kann und das ist jetzt gerade die einzige Möglichkeit für die Vereine ein bisschen Geld zu generieren, denn man hat dort jetzt den Preis pro Spiel geringfügig angehoben von 6,50 Euro auf 9,90 Euro und die Mehreinnahme geht direkt an den Heimverein, der das Spiel ausrichtet. Also bucht das alle, guckt ganz viel Eishockey, dann kommt ein bisschen Geld bei den arg gebeutelten Vereinen an.
Absolut, kann ich nur unterschreiben, nur unterstützen, das ist eine Riesengeschichte, weil man ja viel über die DL hört und liest, aber jetzt Spread TV, das kann man sich ruhig mal antun, auf jeden Fall. Sehr schön, lass uns mal über die DL 2 sprechen. Letzter Spieltag, Spieltag 4, ne? Ja.
Das war ja zu Hause 4, wir haben sogar schon eins mehr. Wir haben sogar schon 5 Spiele gemacht, ja.
Ja, du hast mal erzählt, da gab es mal zwischendurch ein Spiel, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Aber wie ist das gelaufen?
Also wir sind an sich ganz, ganz gut, also ja, was heißt gut in die Saison gekommen? Doch sind wir. Wir sind Tabellendritter. Wir haben 9 Punkte, also wir haben 3 Spiele gewonnen, beziehungsweise nach Penalty oder also wir haben in Bad Tölz nach Verlängerung gewonnen. Wir haben daheim jetzt gegen Freiburg nach Penalty verloren. Haben noch 2 reguläre Siege und das allererste Saisonspiel haben wir dann allerdings verloren in Bad Nauheim.
Gut, ja, Bad Nauheim kannst du mal verlieren, das ist ja jetzt keine hergelaufene
Mannschaft. Um Gottes Willen, die Nauheimer werden die Brutale, die werden sicherlich eine sehr, sehr gute Saison spielen, die haben einen super Kader zusammen, die haben mit Felix Bick einen ganz, ganz starken Rückhalt im Tor und die haben eine super Kooperation mit den Kölner Haien, mit den Nachwuchsspielern von dort, unter anderem jetzt drei Spieler, die aktuell in Bad Nauheim spielen, fahren jetzt zur U20-WM.
Also habt ihr einen Kooperationspartner, Marco? Wer ist das bei euch?
Nee, wir haben aktuell niemanden. Also ich glaube, es gibt jemanden in die Oberliga, aber das ist noch nicht offiziell. In die DL haben wir aktuell, soweit ich weiß, niemanden, leider.
Okay. Was mich ein bisschen überrascht, sind die Löwen. Die Löwen Frankfurt sind Tabellenzwölfter, da läuft es noch nicht ganz so rund.
Ja, aber muss man sagen, traditionell? Ich weiß es nicht. Tatsächlich kriege ich immer noch viel mit, was in Frankfurt so los ist, durch meine Vergangenheit dort. Und auch letzte Saison ja nicht so überragend gestartet. Leider in beiden Jahren jetzt viele Verletzte. Jetzt ja auch wieder Top 4 eigentlich Spieler weg für Monate. Man hat ja jetzt mit Landon Ferraro mega krass nachverpflichtet für 2 Monate. Also wow.
Ja.
Der hat letzte Saison Eisbären Berlin in der DL gespielt und jetzt mal 2 Monate in Frankfurt. Also von daher, du musst aber auch wieder in Frankfurt sehen, ganz spät zusammengekommen, wie die DG. Also die hat 4 Wochen vor dem ersten Saisonspiel regulär, haben die Verträge erst begonnen. Davor war nur freiwillig, jeder konnte mal so ein bisschen irgendwo aufs Eis, aber nie als Mannschaft. Und sie haben einen neuen Trainer. Und haben jetzt gleich so viele Verletzte. Denkt, das arbeitet da alles rein. Die Löwen werden, wenn die Saison weiter ganz regulär hoffentlich läuft, sich da noch ordentlich nach oben arbeiten, bin ich ganz sicher.
Ja, bin ich gespannt. Hat ja immer ein bisschen verhalten angefangen bei den Löwen und die haben sich dann nach oben hin gesteigert. Die haben jetzt das letzte Spiel, haben die jetzt in Dresden, glaube ich, in der Overtime 3-2 verloren. Gut, das passiert. Das ist drin.
Ja, Dresden genauso. Auch letzte Saison. Was haben sie? Die ersten 10 Spiele verloren und dann sich irgendwie noch sogar, glaube ich, bis in die Playoffs, Pre-Playoffs gekämpft. Und dann wurde die Saison abgebrochen. Also das bei einer 52-Spiele-Saison muss das noch nichts heißen.
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, das ist ja auch so, wenn man sieht, Kassel gegen Bad Nauheim, das Derby, das war natürlich wieder mal phänomenal. 4-3 für Bad Nauheim in der Overtime. Das sind halt Spiele, so muss es einfach laufen. Und schauen wir mal, was die nächsten Spiele bringen. Apropos nächsten Spiele, da der Jörg und ich ja ein brutales Tipptalent haben.
Oh ja.
Möchte ich ganz gern mit dir mal die nächsten Spiele mal durchtippen. Mal gucken, in welche Richtung wir da laufen. Lass uns mal anfangen. Die Löwen gegen Ravensburg Tower Stars.
Haben wir heute Morgen in der Kabine drüber diskutiert. Ich war so, Ravensburg 4 Spiele, 11 Punkte, die werden da weiter wegmarschieren. Die haben ja auch mit Niklas Treutle aus Nürnberg ja einen Leihtorwart bekommen, der ja brutal stark hält. Er ist 7 Gegentore. Wo ich sage, ja, alles klar, Ravensburg wird das Ding in Frankfurt heute gewinnen. Aber ich musste mich wohl, ich bin super gespannt. Ich glaube, Frankfurt könnte heute da die erste Ravensburger Saisonniederlage einläuten. Und würde sagen, Frankfurt gewinnt das vielleicht sogar 3-1.
3-1, sehr gut. Das ist auch mein Tipp, aber in die andere Richtung. Also ich sage, dass die Ravensburg Tower Stars mit 3-1 gewinnen.
Okay.
So, mal gucken. Er muss ja ein bisschen Gegenpol bieten. So,
ja, natürlich. Mal ein.
Zack,
natürlich.
Gespeichert. So, Kassel Huskies, Dresdner Eislöwen.
Kassel verstärkt mit, ich wollte schon sagen, die Müller und Brüder, aber nein, die haben jetzt 3 Müllers. Die haben 3 Müllers. Kassel sollte das, um auch ordentlich in der Spur zu bleiben, 4-2 gewinnen.
4-2. So, ich sag ein 5-3 für Kassel. Ich glaube, dass das zu Hause dann doch machbar ist gegen Dresden. Sind ja beide so im Tabellenmittelfeld. Mal gucken, wie sich da weiterentwickelt. So, EHC Freiburg, euer letzter Gegner.
Ja.
Gegen die
Kaufbeuren.
Nee, gegen Kaufbeuren.
Nee, das Spiel ist verschoben worden. Das heute vorgezogen worden, die Partie. Heilbronn spielt heute zu Hause gegen EHC Freiburg, da die Kaufbeurner in häuslicher Quarantäne sind.
Das habe ich gelesen.
Drittel der Mannschaft leider positiv getestet. Alles Gute an der Stelle. Genau. Deswegen haben die das Spiel von Sonntag jetzt vorgezogen auf Freitag und heute spielt Heilbronn gegen Freiburg.
Ja, siehst du, ist gut, dass ich dich dabei habe, ne? Verstehst du? Muss ja auch einen Nutzen haben.
Jawohl.
So, erzähl mir. Was tippst du?
Och. Oh, ganz schwer. Heilbronn hat in der Woche leider Ian Brady verloren. Ihr absoluter, also im Football sagt man der Quarterback, aber der ist der Quarterback der Abwehr. Mhm. Das wird ganz, ganz schwer, den jetzt kurzfristig zu ersetzen. Freiburg, brutaler Torwart mit Ben Meissner.
Ja,
auch Wahnsinn. Spannende Geschichte, der Typ. 2-1 Freiburg. Pah, wenig Tore tippe ich hier.
Ja, du lernst es auch noch. So,
was tippt denn der Kuffi? 8-1 tippen wie der Jörg da jedes Mal.
Ja gut, Jörg ist ein spezieller Fall, aber das auch er lernt es noch, hä?
Jetzt kommt wahrscheinlich gleich über WhatsApp
irgendwie ein Leck mich oder so, aber nein.
Ja.
Ich sag 4-2. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, dass das schwer zu ersetzen ist und deswegen glaube ich 4-2.
Super.
Bad Nauheim, Landshut.
Bad Nauheim, Landshut, auch da darf ich dich korrigieren. Es gibt nur noch ein Spiel heute und das ist Krimmitschau gegen Bad Tölz, denn Landshut ist ebenfalls in häuslicher Quarantäne, genau wie Bayreuth. Es finden doch heute nur Krimmitschau Tölz statt.
So.
Puffi.
Vorbereitet
Podcast. Du hattest vorhin irgendwas Vorbereitung auf den Podcast gesagt.
Ja, vorbereitet Podcast. Aber ich bin ja Hausmann. Das heißt, ich sitze ja jetzt nicht nur hier am Laptop und guckt man den ganzen Tag die DEL und die DEL2 an, sondern man hat auch noch Pflichten. So.
Ja, alles gut. Deswegen, du wolltest jemand aus der DEL2, der Ahnung hat. Hier bin ich.
Eben. Ja, deswegen, ja. Genau so sieht's aus. Erzähl mir. Krimmitschau gegen die Burm. Also ich muss da prinzipiell für die Löwen tippen, weil als Oberbayer oder als Allgäuer ist ja Bad Tölz nicht so weit weg.
Tölz hat gegen uns letzte Woche ja echt nicht schlecht gespielt, ne?
Ja.
Krimmitschau aber auch echt gut in die Saison gestartet, wobei die auch 13 Vorbereitungsspiele hatten. Brutal.
Ja.
Da sieht man auch mal, wie groß die Spanne ist. Ich glaube, Freiburg hatte 3 oder 4 und Krimmitschau 13. Krimmitschau Tölz Platz 5 gegen Platz 11. Das wird ein 4-3 nach Overtime für Krimmitschau.
Da es ja schwer ist, in Krimmitschau Tore zu schießen, glaube ich, dass die Burm mit 2-1 gewinnen. So.
Super.
Speichern. Ja, lass uns mal gucken, wie das Ganze so ausgeht. Wir können ja, ich habe mit Jörg schon mal gewettet in einer der letzten Folgen, dass wenn der Gewinner darf des Gegners Twitter-Account einen Tag lang benutzen, aber irgendwie ist es schief gegangen. Wollte keiner so richtig. Ja, schauen wir mal. Wir werden das in den nächsten Sendungen einmal ausklabustern, wie denn dein und mein Tipp so war. Und mal gucken, wer da so richtig gelegen ist hier
in der Kiste. Ich bin super gespannt. Also wirklich, bin sehr gespannt.
Also ich werde mir das Spiel Bietigheim angucken, auf jeden Fall.
Wir haben jetzt Bietigheim Lausitz der Füchse gar nicht getippt, ne? Haben wir nicht getippt. Bin ich da außer Konkurrenz, oder?
Ja, eigentlich schon. Also gut, kommen wir auch das noch mit rein.
Ich hoffe auf ein souveränes...
Wir
spielen zu Hause gegen die Lausitzer Füchse, sehr weite Anfahrt, bis zu uns heute, für die auch eine weite Auswärtsfahrt, 6 Stunden.
Ja.
Ich glaube, wir gewinnen das 5-2.
Ja, hallo, nix anderes. Ich sag 4-2. Mach mal einen weniger.
Ja.
Weil du hast den Schläger schlecht vorbereitet, der bricht, deswegen gibt es kein 5. Tor. So.
Okay, da kommen wir drauf zurück.
Ja, genau. Ja, lass uns nochmal ganz kurz auf die NHL blicken. Das ist ja auch ein Thema, das wir in unserem Podcast hier immer im Fokus haben. Es soll ja Änderungen nächste Saison geben, dass man zwar nicht in dieser Blase spielt, aber doch so ein bisschen mehrere Spiele in einer Halle macht. Wie siehst du das? Ich meine, nach den Vorgaben, die wir haben, glaube ich, macht das Sinn, oder?
Ja, ich bin super gespannt. Bis dahin wird sich ja tatsächlich auch noch irgendwie viel verändern. Man will ja jetzt im Januar anfangen. Das ist die NHL verfügt halt über Möglichkeiten, also da, die werden das irgendwie hinkriegen, die werden ein Modell auf die Beine stellen. Ich glaube, diese Bubble, ich meine, ja. Die NFL schafft es ja auch zu reisen,
ja.
Mehr schlecht als recht, deswegen glaube ich, man wird nicht auf feste Standorte gehen, sondern die Jungs werden viele Spiele irgendwie reisen und vielleicht wird man den Spielplan da auch irgendwie anpassen, dass man doch mehr Roadtrips macht oder längere Roadtrips, um ich weiß es noch nicht, aber bin super gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich meine, es ist ja noch lang bis dahin. Vorher ja. Kommt ja noch Weihnachten und so Geschichten. Deswegen wollen wir da gar nicht länger drauf eingehen. Und du hast ja auch zu tun. Aber ich sage schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Marco. Mir hat das riesig gefreut. Zum einen, weil wir echt sehr gut befreundet sind und weil es echt Spaß gemacht hat, mit dir mal wieder über Eishockey zu quatschen und dass du uns den kleinen Einblick in deine Welt gegeben hast. Also herzlichen Dank dafür. Echt super.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Freue mich wirklich sehr und immer wieder gerne bei euch.
Falls ihr mehr von Marco hören oder sehen wollt, also ich habe jetzt leider nur deinen Twitter-Account zur Verfügung, das ist @m_schwarzer. Dort findet ihr alles, was mit Marco zu tun hat und ich glaube, du bist auf Instagram noch sehr, sehr aktiv.
Genau.
Magst du uns doch mal deinen Namen sagen, wie der auf Instagram heißt?
Ich glaube sogar Marco_Schwarzer, also auf ausgesprochen.
Vorbereitet Podcast, ne? Läuft.
Vorbereitet Podcast, ja. Tatsächlich hast du vollkommen recht. Ich bin vorbereitet. Marco.Schwarzer. Also mit C bitte, Marco. Ja,
ja natürlich, klar. Wie ich. Markus ist auch klar.
Genau.
Und wenn ihr mehr von ihm hören wollt, geht auf seine Social Media Accounts. Falls ihr mehr von uns hören wollt, Bandencheck-Pod, unser aktueller Twitter-Account, geht oder auf unsere Homepage bcp.adler-podcast.net. Dort gibt's alles weitere, alle interessanten Themen. Und der Kerl, der heute leider nicht dabei war, weil er in Österreich im Homeoffice-Sumpf und im Homeschooling-Sumpf ein bisschen untergegangen ist, das ist unser Joe2Go unterstrich und wenn ihr mehr von mir hören wollt, @75Puffy. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ich sag alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus.